Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Daniel Sterzing zum Thema Proktologie. Ein Podcast über Missverständnisse und Mythen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage einfach mal herzlich willkommen, liebe Leute, im Klinisch Relevant Podcast und begrüße das erste Mal bei uns Dr. Daniel Sterzing aus Berlin. Hi Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Ja, prima. Wir sprechen heute, trotz vieler, vieler Folgen, die wir schon gemacht haben, bei Klinisch Relevant das erste Mal über einen medizinischen Fachbereich, den wir noch gar nicht so drin hatten. Und zwar geht es um das Thema der Proktologie. Wir möchten vielleicht auch mit Missverständnissen oder Mythen aufräumen, sich rund um dieses Thema ranken. Ja, Daniel, du bist das erste Mal bei uns. Ich würde dich bitten, dass du vielleicht ganz kurz vorstellst. Und ich hätte auch gleich eine Frage an dich. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Proktologe zu werden?
Diese Frage habe ich schon ganz oft gehört und darauf gibt es eine Menge Antworten. Ich kann ja vielleicht im Laufe des Podcasts ein paar davon sagen, aber jetzt stelle ich mich erstmal vor. Ich heiße Daniel Sterzing, ich bin 51 Jahre alt und seit 10 Jahren bin ich im Proktologischen Zentrum in Berlin. Das ist eine sehr große Praxis, in der wir auch operieren und das gesamte Spektrum der Proktologie behandeln. Ich habe zuvor eine Ausbildung oder meine Ausbildung zum Chirurgen gemacht, dann zum Viszeralchirurgen und dann eben mich auf die Koloproktologie spezialisiert, erst im Krankenhaus in Berlin, im Krankenhaus Waldfriede und dann seit 10 Jahren in der Praxis. Und meine Tätigkeit ist jetzt eigentlich die Proktologie und das ist eigentlich ein ganz kleines Fach, eine Zusatzbezeichnung und in dem Bereich kenne ich mich ganz gut aus, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, und die Frage, wie kommt man dazu, Proktologe zu werden, die höre ich schon ganz oft, aber das ist gar nicht so, wie man mal denkt. Also ich habe jetzt nicht schon immer Proktologe werden wollen, sondern das ist, wie man so schön sagt, ja immer, man rutscht da so rein. Ja, also erst wird man Chirurg und dann kommt man in die Viszeralchirurgie irgendwie durch Zufall und dann gefällt einem das ganz gut und plötzlich findet irgendeiner von deinen Chefs, musst du jetzt mal die proktologische Sprechstunde machen und so ist das auch bei mir gewesen und dann habe ich gemerkt, das gefällt mir ganz gut und habe das immer wieder gerne weitergemacht und mittlerweile ist das halt eben mein Beruf, mein Hauptberuf.
Der Hauptberuf. Vielleicht kannst du noch mal darstellen, was ist denn Proktologie eigentlich? Womit beschäftigt man sich da genau?
Ja, eigentlich mit allen Krankheiten des Enddarms. Und Proktologie ist keine eigene Facharztbezeichnung, sondern das ist eine Zusatzweiterbildung. Und deswegen können das auch verschiedene Fachrichtungen machen. Das ist so ein Mischfach. Also das ist einmal chirurgisch natürlich, also wenn die ganzen Erkrankungen des Enddarms operiert, aber es ist auch internistisch, weil natürlich gerade so chronisch entzündliche Darmerkrankungen sich auch in diesem Bereich viel abspielen und deswegen, es können es auch Internisten werden, Proktologen und es ist auch viel Dermatologie. Es gibt ganz viele Hauterkrankungen am Po und das ist ja eigentlich Gebiet der Dermatologie und da unten am Po kommt dann alles zusammen und wir Proktologen versuchen halt dann möglichst aus all diesen Fachgebieten das Beste mitzubringen, um dann den Patienten so gut es geht zu helfen. Mhm. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, das war mir am Anfang gar nicht so klar, es ist auch viel Psychologie. Also die Patienten sind häufig ängstlich und das ist natürlich auch sehr schambehaftet. Also das ist auch noch so ein Teilaspekt, den man immer wieder berücksichtigen muss.
Ja. Du hast gesagt, es ist eine Zusatzbezeichnung und verschiedene Fachärzte können diese Zusatzbezeichnung erwerben. Wie lange dauert die?
Also man muss einen Facharzt machen, zum Beispiel für Allgemeinchirurgie oder Viszeralchirurgie oder eben Gastroenterologie. Und dann macht man noch mal ein Jahr eine Zusatzweiterbildung und danach kann man dann die Prüfung bei den Landesärztekammern machen für die Zusatzweiterbildung.
Mhm. Was ist so deine Wahrnehmung? Wie ist so die Realität? Aus welchen Fachärzten setzen sich dann hauptsächlich so die Gruppe der Proktologen zusammen? Sind das überwiegend Chirurgen oder 50-50 mit den Gastroenterologen oder wie schätzt du das ein?
Nee, also ich würde mal sagen, der allergrößte Teil ist aus dem chirurgischen Fachgebiet. Es gibt immer wieder so einzelne Dermatologen, die sich damit befassen, das ist aber wenig. Ich selber bin Prüfer in Berlin in der Ärztekammer für Proktologie und ich prüfe fast ausschließlich Chirurgen, die sich da zu der Zusatzprüfung anmelden. Ganz selten mal Dermatologen und ich habe noch nie einen Internisten gehabt, der dann noch Proktologe geworden ist.
Okay, also ganz klar quasi deiner originären Ausbildung zugeschoben sozusagen.
Ja.
Okay, du hast schon selber gesagt, also Psychologie ist ein Thema bei euch. So Aspekte wie Angst, Scham spielen eine Rolle. Daran anknüpfen, so was sind denn vielleicht auch so die größten Missverständnisse, sowohl von Kollegen, aber auch auf Patientenseite, was einem so beim Proktologen erwarten könnte?
Ja, genau. Also das mit der Scham ist so eine Sache. Also einerseits schämen sich die Patienten und andererseits schämen sich, glaube ich, auch viele Kollegen, da so richtig hinzugucken. Und man möchte sich da mit dem Thema vielleicht gar nicht so auseinandersetzen. Und dann gucken halt viele Kollegen nicht so richtig hin. Also man möchte das nicht so und dann beschäftigt man sich nicht damit. Und dann ist das eben so eine Problematik, dass eben gar nicht richtig geguckt wird, weil man sich vielleicht auch als Arzt selber schämt. Und die Patienten schämen sich natürlich, das ist so eine ganz intime Zone, die wollen nicht zum Arzt gehen, das ist dann eben auch die Angst und dann trauen die sich nicht, also erstmal hinzugehen und wenn sie dann da sind, sind sie auch ganz aufgeregt, das müssen sie aber gar nicht sein und die Angst müssen wir den Patienten nehmen und dann gibt es aber auch andersrum, viel, viel Angst, dass man vielleicht irgendwas Schlimmes hat und deswegen traut man sich lange Zeit gar nicht zum Proktologen zu gehen, obwohl wir vielen Patienten eben ganz einfach helfen können mit ganz, ganz einfachen Behandlungen und so. Manchmal braucht es nur eine Salbe oder vielleicht eine kleine Hämorrhoidensklerosierung und alles ist vorbei, aber die Patienten trauen sich nicht und dann warten die viel zu lange mit dem Arztbesuch und wenn sie dann kommen, ist das alles schon so weit fortgeschritten, dass man eben viel, viel mehr machen muss.
Du hast gesagt, arztseitig vielleicht die Scham hinzuschauen und damit meinst du dann tatsächlich auch die Inspektion sozusagen.
Ja, naja, also es gibt immer wieder Patienten, die kommen und haben Beschwerden und dann denken sich die Kollegen, oh, ich kenne mich ja in dem Bereich gar nicht aus und na, gucke ich mal lieber nicht und machen gar nichts. Und dann gibt es halt entweder eine Verlegenheitsdiagnose, werden Hämorrhoiden sein oder es gibt eben nur eine Überweisung zum Kollegen und wir Proktologen, das muss man vielleicht auch noch sagen, sind natürlich eine ganz kleine Fachgruppe. Deswegen ist es dann immer schwierig, Termine beim Proktologen zu kriegen und die Patienten müssen lange, lange warten, bis sie endlich mal zu uns kommen und bis dahin hat sie keiner angeguckt.
Wir wollen es natürlich sowohl Patienten vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen, aber können ja auch Kollegen hier in diesem Podcast aufklären, was kann man denn Patienten, auch wenn man selber kein Proktologe ist, mitgeben, was beim Proktologen passiert? Also was machst du dann tatsächlich? Vielleicht angefangen halt mit Anamnese natürlich, aber wie untersuchst du, welche Zusatzdiagnostik gibt es?
Ja, also erstens haben Sie keine Angst, kommen Sie einfach zu uns. Das ist alles nicht schlimm. Wir haben keine gefährlichen Instrumente oder so. Und erstens mal machen wir den ganzen Tag nichts anderes. Also für uns ist das ganz normal. Viele Patienten sind so aufgeregt und für uns ist das das Normalste von der Welt. Also keine Angst haben. Und wir ziehen die Patienten gar nicht richtig aus, eben gerade aus diesem Schamaspekt heraus. Sondern die kommen angezogen zu uns in die Sprechstunde. Sie dürfen die Hose anlassen beim Anamnesegespräch. Die sitzen da nicht irgendwie nackig. Und dann nehmen wir sie auf einen Untersuchungsstuhl. Da sagen immer alle, ach, ist ja wie beim Frauenarzt. Also da wird man dann so auf so einen Stuhl gesetzt. Und da muss man die Hose nur so ein ganz kleines bisschen nach unten machen. Und dann fährt der Stuhl nach oben. Und dann sehen wir ja schon alles, was wir wissen wollen. Das ist ganz wichtig, damit die Patienten sich nicht so unwohl fühlen. Und was man dann macht, ist als erstes mal gucken. Und die meisten Erkrankungen, die sieht man schon. Ich sage ja auch immer schon, man kann die meisten Erkrankungen schon in der Anamnese fast vermuten. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Und das meiste sieht man dann. Und wenn man es nicht sieht, dann kann man nochmal tasten. Und wenn man jetzt kein Proktologe ist, dann ist nach dem Tasten eigentlich schon zu Ende. Also dann hat man ganz viel schon getan und das reicht auch. Und wir Proktologen, wir gucken dann noch. Wir schauen dann noch mal rein mit dem Proktoskop. Also ein ganz, ganz kleines Instrument. Manche denken immer, das ist immer gleich so ein langes Rohr. Also es ist ein ganz kleines Instrument, um die Innenseite da zu sehen. Und dann wissen wir eigentlich meistens schon, was los ist. Und die großen Instrumente, also das Rektoskop oder eben das Endoskop, das wird dann erstmal nach einer entsprechenden Vorbereitung und Aufklärung von Patienten später benutzt.
Mhm. Du hast auch schon angerissen, es gibt vielleicht manchmal die Verlegenheitsdiagnose, es könnten Hämorrhoiden sein. Mhm. Hämorrhoide, ist, hast du ja auch schon gesagt, ist ein Teilaspekt eurer oder eine Teildiagnose eurer Tätigkeit. Wenn man das von der anderen Seite betrachtet, was sind denn häufige Beschwerden, die Patienten haben, die sie vielleicht erstmal beim Hausarzt auch nennen, so die drei, vier typischsten Beschwerden, die du auch häufig siehst?
Ja, deswegen bin ich ja heute so froh, dass ich heute hier bin. Also das heißt ja klinisch relevant und das sind alles ganz, ganz häufige Beschwerden und die sind wirklich klinisch relevant. Die Patienten kommen immer und sagen, Herr Doktor, ich glaube, ich habe Hämorrhoiden. Ja? Mhm. Und dann muss man eben fragen, was machen die denn? Und dann kommen so diese klassischen Symptome, entweder das blutet oder es tut weh oder ich fühle da was. Da ist irgendwas zu tasten, ein Knoten, der mich stört. Und dann gibt es noch ein paar andere, also natürlich Juckreiz. Und dann gibt es auch noch Patienten, die wegen einer Stuhlinkontinenz kommen oder wegen einer Verstopfung. Aber so die drei klassischen Symptome ist Bluten, Schmerz und tastbarer Knoten.
Mhm.
Und dann kann man eben gucken, was da los ist. Ja. Und es sind eben nicht immer die Hämorrhoiden, wie so oft vermutet wird.
Ja. Wenn man das jetzt quasi von den Symptomen her so ein bisschen ableitet und gar nicht auf die einzelnen Erkrankungen schaut, die sich dahinter verbergen können, was würdest du denn sagen? Was kann man auch als Hausarzt noch was machen, außer gucken und tasten, wenn es blutet? Oder was würdet ihr dann machen? Wie geht es dann konkret weiter?
Also an alle Nicht-Proktologen, wenn die Patienten sagen, ich habe da was am Po, ich habe Hämorrhoiden und so, dann sollte man unbedingt einmal gucken. Also gibt ja diesen schönen Spruch, keine Diagnose durch die Hose, sondern man muss einmal gucken. Mhm. Und dann muss man immer dran denken, vielleicht ist es ja ein Rektumkarzinom. Und wenn es das ist, dann darf ich das nicht übersehen, weil dann sollte der Patient natürlich möglichst rasch entsprechend weiter behandelt werden. Also das darf ich nicht übersehen. Und als nächstes muss ich immer gucken, weil es könnte ja irgendwas sein, was auch heute oder morgen operiert werden soll. Also klassischerweise ein Analabszess. Also das entscheidet ja dann, dass der Patient heute noch in die nächstgelegene dafür zuständige Klinik eingewiesen wird. Also deswegen mal gucken, ist da ein Abszess und den sieht man. Also das ist eine knallrote, dicke Schwellung und der Patient hat wirklich Schmerzen und dann muss man da nur noch mal kurz draufdrücken, dann merkt man, okay, das ist ein Abszess, der muss jetzt ins Krankenhaus. Das ist ganz, ganz wichtig. Also einmal gucken und wenn da außen nicht irgendwie eine schmerzhafte Schwellung ist, dann einmal tasten. Und tasten geht auch ganz einfach. Also das muss man einmal, da braucht man Handschuhe und ein bisschen Vaseline und dann tastet man mal und dann merkt man schon, wenn da im Enddarm irgendwas Verdächtiges ist. Das muss man üben, das muss man sich trauen und das ist das Grund, das sind die grundlegenden Untersuchungen.
Kannst du dann versuchen, nochmal wiederzugeben, was man als pathologischen Befund tasten könnte, sind das einfach auch derbe Schwellungen oder wie, was erwartet einen da am Fingerling sozusagen?
Ja, okay, also das ist hier so, mein Rat ist immer, man muss drei Runden drehen. Ja, also man sagt dem Patienten so, ich taste jetzt mal und wenn man dann schon ganz behutsam den Po berührt und es tut unglaublich weh, dann ist da irgendwas, was jetzt weiter untersucht werden muss. Das könnte also jetzt ein Abszess sein. Und ganz, ganz häufig ist es eben so eine kleine Fissur, die ist hinten in der Mittellinie. Und wenn man da drauf drückt und es tut tierisch weh, dann ist da eine Analfissur. Und dann sollte man auch aufhören, weil wenn man jetzt weiter untersucht, dann hinterlässt man nur einen schlechten Eindruck beim Patienten. Also das ist dann wirklich eine Qual. Wenn das aber nicht so ist, dann tastet man mal. Und dann macht man mal eine orientierende Runde. Einmal 360 Grad tasten. Immer schön mit eingegelten Finger. Und wenn jetzt da irgendwo bei der ersten Runde irgendwas zu tasten ist, dann versucht man das halt ein bisschen besser einzugrenzen. Und wenn aber bei der ersten Runde nichts besonders Tastbares ist, dann macht man noch eine zweite Runde. Und da tastet man beim Mann einmal nach vorne zur Prostata. Das ist auch ganz wichtig, dass man die einmal tastet. Ich finde da so ungefähr einmal im Quartal ein Prostatakarzinom. Und bei der Frau tastet man einmal nach vorne. Da tastet man sehr häufig eine Aussackung, das ist die sogenannte Rektozele. Und manchmal tastet man auch nach vorne und da tastet man einen harten Tumor, das ist dann meistens ein Vaginaltampon. Da kriegt man immer am Anfang so einen Schreck, weil man immer denkt, oh Gott, was ist das? Das ist meistens ein Tampon, was da drin steckt. Das sollte man wissen. Und wenn man diese zweite Runde dann gemacht hat, dann macht man eine dritte Runde und versucht mal ganz tief, so tief wie es geht, reinzutasten, weil eben so ein Rektumkarzinom manchmal bei 8 cm ist und das kann man dann gerade noch erreichen. Also noch einmal versuchen, ganz unten zu tasten. Also dreimal einen Kreis machen und tasten und dann hat man sehr gut untersucht für einen Nicht-Proktologen.
Okay. Und damit, wie gesagt, kann man schon so ein bisschen die Differentialdiagnose schmerzhafter Knoten möglicherweise eingrenzen.
Ja. Genau, ja. Und man sieht ja bei den schmerzhaften Knoten, die sieht man ja auch häufig von außen. Also wenn da irgend so ein Knubbel ist, das könnte ja eine prolabierte Hämorrhoide sein. Oder es ist eben meistens ein äußerer Knoten, ist die Analvenenthrombose, so groß wie eine Kirsche oder wie ein Kirschkern, so ungefähr. Livide und sehr schmerzhaft. Und der Patient sagt, das ist plötzlich aufgetreten. Und das ist eben so eine Thrombose und dann kann man den Patienten beruhigen. Das tut zwar jetzt weh, aber es ist in 2-3 Tagen wieder weg. Und dann ist es nicht weg, aber es ist wieder deutlich abgeschwollen. Ja?
Okay.
Und da kann man ja vielleicht auch gleich was zur Therapie sagen. Also wenn die Patienten diese Analvenenthrombosen haben, dann nehmen die einfach ein paar Tage Ibuprofen, Diclofenac, ein abschwellendes NSAR. Und dann kann man da noch so ein bisschen lidocainhaltige Salbe drauf schmieren. Und dann ist das rasch wieder abgeklungen.
Okay.
Beruhigen den Patienten.
Muss auch nicht zwingend dann zu dir oder einem Fachkollegen, einem Proktologen.
Richtig, das ist auch noch so einer von den Mythen, ganz klinisch relevant an alle jungen Ärzte in den Notaufnahmen. Das steht immer noch in den Lehrbüchern, Analvenenthrombosen soll man inzidieren.
Ja.
Davon rate ich ab. Also das wird dann immer wieder so unter Aktionismus in den Notaufnahmen gemacht, da denke ich mir immer, da ist irgendein junger Arzt, der hat das noch nicht häufig gemacht. Das Licht ist schlecht, der Patient hat Schmerzen, der liegt auf der linken Seite. Dann versucht man da irgendwie eine Lokalanästhesie zu legen. Das geht nicht gut, weil es tut eh schon weh. Und dann wird meistens eine viel zu kleine Inzision gemacht. Dann wird da so ein bisschen Blut rausgequetscht und diese Inzision ist nach einer Stunde wieder zu. Dann füllt sich das mit doppelt so viel Blut. Und die Patienten, die sehen wir wirklich jede Woche bei uns in der Praxis dann. Und dann hat man dem überhaupt nicht geholfen. Also vielleicht auch noch so eine klinisch relevante Message. Analvenenthrombosen muss man nicht operieren. Die gehen von ganz alleine weg. Und wenn das in irgendwelchen Büchern noch steht, dann ist das einfach wieder mal abgeschrieben und abgeschrieben. Analvenenthrombosen sind kleine Hämatome, die bilden sich wieder zurück.
Okay, das ist wichtig auch zu wissen.
Ja, auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt so Riesendinger, aber die springen einem dann wirklich ins Auge und da kriegt man auch einen Schreck. Und die dürfen natürlich dann gerne zu uns kommen.
Okay, von den Dingern, die wir jetzt besprochen haben, also Analvenenthrombose, da hast du so einen gynäkologischen Befund geschildert, Prostata-CA, das ist ja auch alles was für andere Fachrichtungen, Analfissur hattest du noch gesagt, sollten sich solche Leute bei euch vorstellen?
Ja, also erstmal, das ist wahrscheinlich die häufigste Diagnose, ich glaube ja fast, dass Analfissuren häufiger sind als Hämorrhoidalleiden.
Okay.
Also Analfissuren, da kommen die Patienten immer und sagen, ich habe Hämorrhoiden. Und dann fragt man die, was machen denn ihre Hämorrhoiden? Dann sagen die, das tut mir weh, wenn ich auf Toilette gehe. Und typischerweise hinterher auch noch. Also das nennt man den Postdefekationsschmerz. Also dann ist fast die Diagnose schon durch die Anamnese gesichert. Also der Patient sagt, ich gehe auf Toilette, ich habe schon Angst vorm Stuhlgang und dann tut es mir dabei weh, ich kann gar nicht richtig entleeren und hinterher muss ich mich 2 Stunden hinlegen, weil mir das so sehr weh tut. Das ist die klassische Anamnese für eine Analfissur. Und wenn man dann mal guckt, dann liegen die ja nicht wie bei uns auf so einem Stuhl, sondern die liegen dann auf der Liege, in der Linksseitenlage und dann ist das hinten in der Mittellinie so eine ganz kleine Stelle, die eben eingerissen ist. Das muss man sich mal einmal angucken, ein Bild, wie das aussieht und dann sieht man das einfach dadurch, dass man die Pobacken ein bisschen auseinanderspreizt. Und dann tut denen das unfassbar weh, wenn man das nur ein bisschen berührt. Mhm. Und dann ist die erste Therapie und die auch meistens hilfreiche und erfolgreiche einfach eine Salbe, bei der der Sphinkterspasmus, der da aufgetreten ist, gelöst wird. Das ist eine Salbe mit Diltiazem oder mit Nifedipin. Gibt es auch noch mit einem Nitropräparat als Fertigpräparat. Das macht tierisch Kopfschmerzen. Also das Fertigpräparat mit dem Nitro macht so eine Vasodilatation, dass die Patienten sofort wie eine Migräne kriegen.
Oh yeah.
Und deswegen nehmen die das nicht gerne. Und dann gibt es eben sogenannte Magistralrezepturen mit Nifedipin und Diltiazem. Die haben diese Nebenwirkung nicht. Und wenn die Patienten das regelmäßig draufschmieren, dann entspannt sich dieser ganze Bereich. Und dann wird die Durchblutung verbessert und dann ist dieser Teufelskreis von diesem Spasmus und der Ischämie unterbrochen und dann heilt das langsam. Und dann muss man dem Patienten nur noch sagen, schmieren Sie das bitte auch noch weiter, wenn es nicht mehr wehtut. Weil so nach einer Woche ist alles gut, dann hat sich das alles ein bisschen entspannt und dann denken die Patienten immer, jetzt ist vorbei und dann hören die auf mit der Salbe. Dabei ist es gerade der Moment, wo die Fissur anfängt zu heilen. Und da müssen sie eigentlich weiter schmieren. Ich sage immer schmieren, 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 bis die Tube alle ist.
Okay, aber die Message ist einfach auch eine konservative Behandlung.
Ja.
In Eigenbehandlung sozusagen. Okay.
Ja, genau. Also ja. Und vor allem ist es ja so, die Patienten haben in dem Moment, wenn sie den Arzt konsultieren, die Schmerzen. Und wenn sie jetzt dann noch auf einen Termin beim Proktologen warten müssen, dann haben sie 4 Wochen länger noch die Schmerzen. Und dann kann man ihnen eigentlich schon in dem ersten Moment schon mit dem Rezept sehr gut helfen. Mhm. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann dürfen alle Patienten natürlich zu uns kommen. Also ich gucke die alle an, verstehe ich auch. Aber so ist mal so, sagen wir mal, die erste Hilfe schon mal gesichert.
Die ja auch wichtig ist und wichtig sein kann, ne?
Okay. Mhm. Darf man natürlich auch nicht vergessen, die sollen natürlich eine Stuhlregulation machen. Mhm. Das ist so das Wundermittel der Proktologen, sind die gemahlenen Flohsamenschalen. Das empfehlen wir ja allen für die Darmgesundheit. Und das ist wirklich super, weil damit wird der Stuhlgang schön weich, voluminös und gleitfähig. Und dann geht es jedem ein bisschen besser.
Damit.
Also das ist wirklich das Supermittel in der Proktologie.
Das ist gut zu wissen. Wenn wir jetzt aber nochmal weiterspringen, so vom Knoten oder schmerzhaften Knoten oder auch nur Schmerz zu einem anderen Befund, klinischen Befund, der sicherlich auch Angst machen kann, zu Blutauflagerung, vielleicht auch im Toilettenpapier, wie geht man da vor, vielleicht auch nochmal angelehnt an das Schema, was wir eben hatten, was muss ich als Hausarzt fragen, was muss ich als Hausarzt vielleicht untersuchen, welche Diagnosen können sich dahinter verbergen?
Ja, das ist so, so wichtig. Super, dass du fragst. Also das müssen wir unbedingt besprechen. Also als allererstes mal, die Patienten gehen dir auf die Toilette und dann ist das so eine weiße Porzellanschüssel. Und dann sitzen die auf dem Klo und dann platzt da irgendwas und dann sieht das ganz, ganz schlimm aus. Und dann kriegen die immer einen Riesenschreck und dann sagen die immer, ich blute, ich blute, ich blute. Aber da ist irgendwas geplatzt, es hat geblutet und das sieht ganz, ganz schlimm aus. Und nach einer Viertelstunde ist eigentlich der Spuk vorbei. Ja, also so richtig gefährlich ist das gar nicht. Ja? Aber es muss natürlich abgeklärt werden. Ja? Und ganz egal, ob das Blut auf dem Stuhlgang ist, ob das Blut in der Toilette ist, ob das Blut auf dem Toilettenpapier ist, man muss es abklären. Man muss das immer abklären. Und da darf man nicht sagen, ach, da hat eine Hämorrhoide geblutet, ist nicht so schlimm, machen sich keine Sorgen. Meistens stimmt das. Ja. Aber wenn man im schlimmsten Fall jetzt da ein Rektumkarzinom übersieht, ist das natürlich schrecklich. Ja, also man muss es abklären.
Ja.
Und wenn die Patienten sagen, ich habe da Blut gesehen, dann muss man sie genauso wie vorher auch schon gesagt untersuchen, also einmal gucken, einmal tasten und meistens findet man ja gar nichts in dem Moment. Aber was dann keinen Sinn macht, das ist ganz, ganz wichtig, wenn der Patient sagt, es hat geblutet, dann macht man keinen Hämokulttest mehr.
Also okay.
der hat ja schon Blut gesehen. Ja?
Ja.
Dann muss ich nicht mehr okkultes Blut suchen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der macht den Test und der ist positiv und das liegt dann daran, weil es da wieder geblutet hat. Oder der Test ist negativ, aber dann heißt das gar nichts. Also dann hat es einfach in dem Moment nicht geblutet. Also wenn der Patient geblutet hat, hilft uns dieser Test überhaupt nicht weiter. Sondern dann müssen wir wirklich intensiv forschen, was los ist. Und wenn es immer wieder auftritt, dann müssen die Proktologen da einmal reingucken.
Und immer wieder heißt, wie häufig
in einem also, Wenn der Patient sagt, das passiert einmal die Woche und so und da ist irgendwas, dann muss das schon abgeklärt werden. Da müssen wir mal gucken. Also es können ja eben ein blutendes Rektumkarzinom kann sich immer mal wieder zeigen und dann mal wieder ein paar Tage ruhig sein und so. Also man muss da schon mal gucken. Und das ist natürlich nicht möglich in der Hausarztpraxis, sondern da muss dann schon ein Fachmann mal einmal reingucken und dann machen wir eine Proktoskopie und eine Rektoskopie. Und dann wird auch großzügig die Indikation zur Koloskopie gestellt. Ja?
Spielt tatsächlich so die Farbe des Blutes in deiner Erfahrung
gar eine keine Rolle?
Gar keine.
Ja. Nein, kommt immer wieder, gute Frage, kommt immer wieder, ja, es war ja hellrotes Blut, da muss ich mir ja keine Sorgen machen oder so. Nee, also es kann immer auch aus einem bösartigen Befund hellrotes Blut kommen. Also das ist überhaupt nicht hilfreich. Ja? Also weil wenn da Blut ist, dann müssen wir gucken und müssen wissen, warum das so ist. Wir untersuchen die Patienten ja dann mit der Proktoskopie und dann sehen wir ja die Hämorrhoiden und dann können wir die auch zum Beispiel veröden, sklerosieren. Mhm. Und wenn das dann danach aufhört, dann ist das ja fast beweisend dafür, dass das also die Hämorrhoiden waren. Wir machen das dann auch noch ein paar Mal und so und dann bessert sich das auch wieder. Mhm. Ja? Aber wir müssen einmal wissen, dass es nichts anderes ist. Ne?
Okay.
Mhm. Und dann gibt es ja eben auch leider Gottes die Rektumkarzinome oder die Kolonkarzinome immer häufiger bei jungen Menschen. Das sehen wir auch bei uns in der Praxis, sodass man nicht sagen kann, naja, sie sind ja erst 25 und haben halt jetzt gerade so lange am Schreibtisch gesessen, fürs Staatsexamen gelernt und das sind die Hämorrhoiden. Also immer wieder dran denken, dass es vielleicht auch was anderes sein könnte, was da blutet, außer einem Hämorrhoidalbefund.
Das hieße für euch aber auch, wenn ihr proktoskopisch nichts seht, was man veröden kann und diese Blutanamnese da ist, dann guckt ihr halt auch tiefer sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, in dubio pro colo. Also einmal gucken ist schon gut, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also und was man halt einfach nicht machen darf, ist eben einfach nur eine Hämorrhoidensalbe draufschmieren und sagen, ja, es waren die Hämorrhoiden und dann hat keiner geguckt. Also das sind so die schlimmen Fälle, die man immer wieder sieht. Ja.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt neben Schmerzen, Knoten, Blut das Symptom Juckreiz oder ein juckender Po wahrscheinlich das häufigste ist. Oder ein nässender Po, wie man das auch mal sagen will.
Ja.
Stellen sich Leute auch damit in der proktologischen Fachpraxis vor oder ist das?
Jeden Tag, jeden Tag. Also das ist ein ganz, ganz häufiges Problem, ja. Und sind häufig dermatologische Befunde, die wir dann da sehen. Kann aber auch ein Hämorrhoidalbefund sein, der also da eben durch das Nässen, wenn die Hämorrhoiden so leicht vergrößert sind, dann produzieren die immer so ein bisschen Sekret. Und da unten ist dann so eine feuchte Kammer und dann reibt die Haut aneinander und dann gibt es das sogenannte irritative Analexem. Also die Feuchtigkeit, die da unten entsteht und die immer aneinander reibenden Hautfalten intertriginös führen dann einfach zu diesem irritativen Exem und das juckt. Ja? Mhm. Und das ist auch ein Befund, den man einfach sieht. Also wir gucken einfach einmal die Pobacken auseinander und dann sehen wir diese knallrote Haut und typischerweise ist das eben ganz symmetrisch und auf das Areal beschränkt, was sich eben berührt. Und das Ekzem hört genau da auf, wo die Pobacken auseinandergehen. Mhm. Also es ist knallrot, juckend. Wenn man es sieht, juckt es einen selber. Ne? Und dann tun einem die Patienten auch leid und dann muss man natürlich dieses Areal, ich sage immer, man muss den Brand löschen. Ja? Also man muss jetzt irgendwie den Patienten von diesen Beschwerden befreien. Und da ist man natürlich der Held, wenn das dann mit der richtigen Salbe wieder alles verschwindet. Das ist auch gar nicht so schwierig. Ne? Aber man muss erst mal gucken, was der Auslöser ist. Also wenn das dann einfach so eine rote Haut ist und so, dann darf man wirklich mal ein bisschen Cortisonsalbe da drauf schmieren und dann ist auch der Spuk bald vorbei. Also mit einer cortisonhaltigen Salbe sind die meisten Ekzeme nach 2 Tagen komplett verschwunden. Ja? Mhm. Und da ist aber wichtig, dass man die richtige Sorte nimmt. Also man darf das nicht zu stark nehmen. Man soll also so ein mittelstarkes Steroid nehmen. Am besten ist das Methylprednisolon. Ja, das ist für die Haut da das Beste. Und dann sagt man dem Patienten, schmier das mal 2-mal drauf, morgens und abends und mal so für eine Woche. Ja? Und dann ist meistens alles vorbei. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn die so einen Juckreiz haben, dann sollen die irgendwas dazwischenlegen, damit die Haut nicht so aneinander reibt. Da kann man eine Kompresse nehmen. Oder ganz toll sind diese Wattepads zum Abschminken aus Baumwolle. Mhm. Dass die Haut nicht so aneinander reibt, da hat man so einen kleinen Puffer dazwischen. Und dann sind die Patienten völlig happy, weil nach 2 Tagen da endlich wieder Ruhe ist.
Okay, das ist ja dann die Akutbehandlung, aber das Grundproblem, die Pobacken in dem Fall, das ist ja vielleicht nicht behoben. Kann man dann auch irgendwie vorbeugend was machen?
Naja, also erstens mal, wenn dann natürlich die Hämorrhoiden nässen, dann veröden wir die. Und man muss natürlich auch mal gucken, ob da nicht irgendwelche anderen Erkrankungen sind. Und das braucht dann schon ein geschultes Auge. Also wenn man kann immer mal mit so einer kurzzeitigen Steroidbehandlung das behandeln. Und ich würde mal sagen, 80% der Patienten sind damit geheilt und sind zufrieden. Und dann muss man nicht weiter was machen. Aber wenn es da nicht besser wird, dann muss da schon mal einer drauf gucken, der sich da auskennt. Mhm. Weil es gibt natürlich auch noch andere Erkrankungen. Ja, also es gibt natürlich diese ganzen Lichenerkrankungen, die da auftreten können. Die jucken. Es gibt natürlich auch Dysplasien, also Krebsvorstufen. Mhm. Gibt es natürlich auch Mykosen. Ja, also das ist schon viel. Also wenn man das dann mit so einer kurzzeitigen Behandlung nicht in den Griff bekommt, dann sollte das mal ein Fachmann sich anschauen.
Und in dem Fall mein Fachmann aber ein Hautarzt oder macht ihr das auch? Könnt ihr das auch so einschätzen?
Ja, also wir machen das auch, aber es ist natürlich auch in guten Händen bei einem Dermatologen, der sich noch dazu motiviert fühlt, solche Erkrankungen mitzubehandeln. Das ist ja manchmal nicht so einfach.
Ja, okay. Ja.
Und vorbeugen musst du natürlich sagen, also manchmal sind die Patienten halt auch ziemlich adipös und haben da sehr große intertriginöse Areale. Also das kann ich nicht so schnell ändern und so, aber das ist natürlich ein großes Problem, was auch immer mehr wird als die Adipositas und die damit verbundenen Hautveränderungen in der Region. Ja. Und dann fragen mich die Patienten immer noch gesunde Ernährung. Ja. Also kann ich irgendwas essen und so. Also wenn man so ein Ekzem hat, was ganz gut hilft, ist so ein bisschen Kaffee weglassen für eine Weile, weil das so ein bisschen den Stuhlgang so aggressiver macht, damit es besser wird. Aber ansonsten gilt eigentlich wie für alle Patienten eine gesunde Ernährung, ballaststoffreiche Ernährung. Da gibt es jetzt nicht so die super Tipps.
Okay. Du hast gerade ja als Lokalbefund auch so eine Dysplasie ins Feld geführt. Und wenn man jetzt aus dem anderen Blinkwinkel raufguckt, primär aus dem gynäkologischen Bereich, mal sich die Impfung gegen HPV nochmal ins Gedächtnis ruft, wie ist so der Zusammenhang eigentlich zwischen analen Dysplasien, die du dann siehst, der Infektion mit HPV-Viren und dem Risiko von Folgeerkrankungen? Was kannst du dazu noch berichten?
Also es ist ein riesiges Feld. Also HPV-Infektionen sind ein ganz großes Feld in der Proktologie und da gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Erstmal ist es ja so, es gibt unterschiedliche Viren, ja, also und die zwei aggressivsten sind der 16er und der 18er, aber letztendlich spielen die Zahlen da gar keine Rolle. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass an dem Po irgendwelche HPV-assoziierten Dysplasien entstehen können. Und das kann alle treffen. Also es gibt ein paar Risikogruppen. Das sind erstmal Frauen, die Dysplasien im gynäkologischen Bereich gehabt haben. Die sind genauso prädisponiert für Dysplasien um den After herum. Ja? Und dann gibt es natürlich die Männer, die rezeptiven Analsex haben, also Männer, die Sex mit Männern haben und insbesondere, wenn sie auch noch eine HIV-Infektion haben. Das sind so zwei Gruppen, die man immer wieder ganz besonders beäugen muss, wenn es dann darum geht. Ja? Und die harmloseste Variante von der HPV-Infektion am Po, das sind einfach die Kondylome, die Feigwarzen. Die sind aber auch total lästig. Also das ist ein sehr, sehr hartnäckiges Krankheitsbild, was immer wiederkommen kann, Rezidive machen kann, entartet aber nicht. Und dann gibt es eben die ganzen Dysplasien, die erstmal so Low-Grade-Dysplasien sein können, die manchmal, wenn man das anguckt, gar nicht so auffällig sind. Und die sich dann so langsam zu High-Grade-Dysplasien verändern und je länger sie dann da bleiben, eben auch bis ins Analkarzinom münden können. Ja, und diese Übergänge sind fließend und der makroskopische Aspekt, der ist total unterschiedlich. Also manchmal sieht es das gar nicht so viel. Das ist ganz schwierig zu sehen. Früher war das immer der sogenannte Morbus Bone oder die Bonoide Papulose. Das waren so dermatologische beschreibende Begriffe. Heute spricht man aber eigentlich von analen Dysplasien, Low Grade oder High Grade.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz großes Feld und da müssen wir immer gut aufpassen, dass wir da nichts übersehen.
Ja. Und wie sichere ich, also mit welcher Methode sichere ich dann quasi die Dysplasien?
Ist da der pathologisch, ja? Ja, also erstmal, wenn ich das angucke, kann ich das mit Essigsäure, 5%iger Essigsäure, so ein bisschen anfärben, dann wird das weiß. Das ist aber so ein bisschen unspezifisch. Wir haben bei uns in der Praxis natürlich schon so ein bisschen Auge dafür entwickelt, aber letztendlich gilt da immer der Grundsatz, wenn irgendwas komisch aussieht, es ist nicht symmetrisch, es sieht irgendwie komisch aus, es ist knotig, es ist rot, es ist asymmetrisch, es ist irgendwie verdächtig, dann sollte man es biopsieren. Dann braucht man eine Biopsie, um zu wissen, was da genau vor sich geht. Also im Zweifel mal eine Biopsie machen.
Ja, und der Punkt ist ja, wie gesagt, wenn wir uns aus dem Fachbereich Gyn und HPV zu diesem Punkt bewegen, ist ja der Punkt eigentlich, es gibt Impfungen dagegen. Ne?
Ja,
das wollte ich auch noch was sagen.
Sehr gerne. Ja. Also die Impfung ist extrem protektiv, wenn man sie rechtzeitig macht, das weiß man. Also wenn man im Kindesalter vor dem ersten Sexualkontakt diese Impfung macht, dann hat man enorm guten Schutz vor solchen Dysplasien. Das ist einerseits natürlich, darum ging es ja immer, eben der Schutz vor dem Gebärmutterhalskrebs, darum wurden die Mädchen geimpft, dann hat man die Jungs geimpft, weil man eben gesehen hat, die übertragen ja das HPV und dann hat man aber gesehen, ja guck mal, das ist ja auch alles am Po, am After, am Penis und so. Das ist ja immer das Gleiche. Also die Jungs profitieren genauso von dieser Impfung wie die Mädchen und in Australien, wo man das schon viel länger macht, sieht man einen Rückgang des Cervixkarzinoms, man sieht einen Rückgang von Feigwarzen. Also jeder, der geimpft ist, der profitiert. Und man kann dann auch davon ausgehen, dass natürlich anale Dysplasien weniger werden, wenn man gut geimpft ist. Nun ist es aber so, seitdem wir die Pandemie gehabt haben, ist natürlich die Impfskepsis wieder mehr geworden. Und zurzeit werden ungefähr nur noch 50% aller Kinder geimpft, weil da natürlich enorm hohe Bedenken sind, jetzt eine Impfung zu machen wegen irgendwas, was vielleicht irgendwann später auftritt. Aber es ist eine absolut sinnvolle Impfung.
Ja.
Und dann kommt immer die Frage, ja, soll ich mich denn noch impfen lassen, wenn ich es schon habe? Also wenn ich schon Feigwarzen habe oder wenn ich schon eine Dysplasie habe und da fehlen uns einfach die Daten. Ja? Und die aktuellen Empfehlungen sind eigentlich für alle, die dysplastische Veränderungen haben, älter als 26 Jahre sind und das schon eine längere Zeit haben, die profitieren wahrscheinlich nicht von einer späteren Impfung.
Ja. Wobei du sagtest, das letzte Wort ist möglicherweise noch nicht gesprochen. Also
ja, das ist so das, was jedes Mal auf jedem Kongress diskutiert wird. Und wenn man jetzt hier so in so einem Podcast spricht, muss man natürlich so die offiziellen Statements da von sich geben. Und da gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt einfach keine guten Daten. Ja. Die einzigen guten Daten, die es gibt, ist für die prophylaktische Impfung für die Kinder. Und das, denke ich, ist absolut sinnvoll und hochlohnend für alle.
Super. Daniel, das war total interessant. Danke, dass du mir so viel beigebracht hast und ich bin mir aber sicher viel anderen da draußen auch. Wenn du Lust
Proktologie ist ein kleines Fach, aber durchaus klinisch relevant. Also
absolut.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Wenn du Lust hast, ich würde mich total freuen, wenn du mal vorbeischaust und allen da draußen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Bis bald mal wieder.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de.
Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.